Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ich weiß, ihr habt mich vermisst. Letzte Woche gab es keine neue Podcast-Folge, denn ich war krank und ihr hört, meine Stimme ist auch immer noch ein bisschen kratzig. Ganz geölt klingt sie noch nicht. Aber länger wollte ich auf gar keinen Fall aussetzen. Und deswegen war ich diese Woche schon wieder krass unterwegs, unter anderem in Mainz, wo ich auf einer Veranstaltung in einem Panel über die wirtschaftliche Schieflage in Deutschland gesprochen habe. Wie ihr wisst, bleibt aktuell das Wirtschaftswachstum in Deutschland eher aus. Das kann man auch nicht bestreiten. Es ist Fakt, dass in den nächsten 10, 15 Jahren ein Drittel der Arbeitnehmenden in Rente gehen wird. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Und ich werde auf solchen Veranstaltungen jedenfalls immer wieder gefragt, hey Ronja oder Frau Ebeling, was braucht es eigentlich, damit sich das wieder ändert? Unterm Strich kommen da natürlich einige Faktoren zusammen. Es gibt jetzt nicht den einen Knopf, den wir drücken müssen, damit das Ganze wieder funktioniert. Aber auf einen ganz spezifischen Faktor, auf einen ganz spezifischen Knopf möchte ich heute in dieser Folge hinaus. Unser vernachlässigtes Bildungssystem. Meine These ist nämlich, dass die Bildungskrise Deutschland langfristig zum wirtschaftlichen Verhängnis wird. Um diese These zu untermauern, nehme ich euch jetzt erstmal mit in die Hochzeit der Industrialisierung. Die Industrialisierung Deutschlands begann um 1830 herum. Viele Techniken und Maschinen sind zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien entstanden. Andere Länder, so kann man sagen, mussten die bereits entwickelten Ideen zum Teil einfach nur noch abkupfern und übernehmen. Rückblickend können wir zusammenfassen, und das belegt auch ein IVO-Bericht zu dem Thema, dass jene Länder, deren Bevölkerung schlechter gebildet waren, bei diesem Prozess größere Schwierigkeiten hatten. Schulführung war damals schon eine Voraussetzung für die Einführung der neuen Technologien und damit entscheidend für den wirtschaftlichen Aufholprozess. Der vorindustrielle Bildungsstand wurde Deutschland bzw. dem damaligen Preußen zum Vorteil. Untersuchungen zufolge war Preußen damals Weltführer in Sachen Bildungsniveau, wenngleich es natürlich auch viele Kinder und insbesondere Mädchen gab, die keine Schule besucht haben. Laut dem besagten IVO-Bericht gab es zudem starke regionale Unterschiede. Je besser die Bildung in einer Region war, umso einfacher war auch die Adaption von neuen Technologien und umso mehr boomte die Wirtschaft vor Ort. In Deutschland hatte die Industrialisierung zwischen 1870 und 1910 ihren Höhepunkt. Das führte dazu, dass Preußen in diesem Zeitfenster zur wirtschaftlichen Spitzenkraft in, ja, Europa wurde und in manchen Bereichen sogar England einholte, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Mit dem Fortschritt der Industrialisierung gab es parallel gleich zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite wurde die Arbeit in den Fabriken einfacher und es wurden auch leider mehr Kinder bei der Arbeit eingesetzt. Das waren natürlich überwiegend Kinder aus ärmeren Familien. Auf der anderen Seite wuchs der Wohlstand in Deutschland und Bildung wurde für mehr Kinder aus der neuen Unternehmerschicht zugänglich. Mit der Zeit verfestigte sich aus dieser Entwicklung heraus unser heutiges Schulsystem. Wenn ich das einmal ganz grob zusammenfasse, dann haben wir einmal die Jugendlichen an der Hauptschule, die für die Einfachtätigkeiten ausgebildet wurden. Auf der anderen Seite haben wir die Jugendlichen vom Gymnasium, die Abitur machen und an die Uni gehen sollen, um Innovationen zu entwickeln. Bis heute ist Bildung stark vom Elternhaus abhängig. Und je reicher eine Region, ein Bundesland ist, also umso stärker die Wirtschaft vor Ort ist, umso besser ist auch das Bildungssystem. Und umgekehrt. Wenn wir uns allerdings überlegen, dass sich auch die Einfachtätigkeiten in der Wirtschaft aktuell radikal verändern, muss sich eigentlich auch das Schulsystem verändern. Die wirklichen Einfachtätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt werden immer mehr durch KI und Automatisierung ersetzt. Und die vermeintlichen Einfachtätigkeiten sind heute wesentlich komplexer als damals. Beispielsweise sind SHK-AnlagenmechanikerInnen heute nicht mehr nur für Gas, Wasser, Scheiße verantwortlich. So sagt man das ja salopp. Nein, das sind die Menschen, die gerade Wärmepumpen einbauen, Photovoltaik auf die Dächer bringen und eben die Klimawende in unserem Land umsetzen. Gleichzeitig sind die Jugendlichen am Gymnasium längst nicht mehr so innovativ, wie es einmal der Fall war. Das liegt auch daran, dass immer mehr junge Menschen Abitur machen und damit an die Universität gehen. Das ist eher eine akademische Massenabfertigung als die Grundlage für Innovation. Aber was müsste passieren, um unser Schulsystem vom Vibe der Industrialisierung zu lösen und ins Zeitalter der Digitalisierung zu holen? Darüber möchte ich heute mit Bob Blume sprechen. Er ist Lehrer, Podcaster und Buchautor. Sein jüngstes Buch heißt »Warum noch lernen? Wie Schule im Zeitalter von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss«. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Bob Blume. Hallo lieber Bob, ich freue mich, dass du heute am Start bist, um mit mir das Bildungssystem so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich habe im Vorfeld natürlich dein Buch gelesen, wie im Intro schon erwähnt. Und in diesem Buch klagst du ja so ein bisschen an, dass Deutschland seinem Erziehungs- und Bildungsauftrag nur noch so semi-gerecht wird. Lass uns damit vielleicht starten. Was ist überhaupt dieser Erziehungs- und Bildungsauftrag?
Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man sich das Schulgesetz anguckt, dann kann man diese Frage tatsächlich auch an die Verantwortlichen zurückgeben. Ich gebe mal ein Beispiel. In Baden-Württemberg ist das Schulgesetz von 1983. Da wird Bildung definiert als Erziehung im Angesicht Gottes. Und man kann jetzt natürlich religiös sein oder nicht religiös sein, aber was dort steht, ist aus meiner Sicht zumindest eine etwas veraltete Version von dem, was man möglicherweise Bildung nennen kann. Der Erziehungsauftrag ist ein ganz tolles Stichwort, denn Erziehung wird oftmals gesehen aus meiner Sicht als externe Form von Sanktionen. Ja? Also ein Kind ist unerzogen und muss erzogen werden, indem man sagt, melde dich, bevor du was sagst, Klammer auf, wieso eigentlich, Klammer zu. Wenn du was Böses gemacht hast, musst du nachsitzen und so weiter. Also im Grunde genommen würde ich sagen, fällt das oftmals unter Sanktionsmaßnahmen. Ich argumentiere aber, dass Erziehung ja was ganz anderes ist oder sein kann. Wir wissen alle, dass mit Erziehung zum Beispiel zusammenhängt, ein gutes Vorbild zu sein. Und was sich jetzt so ein bisschen laff anhört, ist es ganz und gar nicht. Also beispielsweise, wenn ich von Eltern gefragt werde, wie kriege ich mein Kind dazu, dass es liest, ist meine Rückfrage und dann gebe ich mir im Gespräch natürlich mehr Mühe, das nicht vor den Kopf stoßen zu machen, wie viel die Eltern denn lesen. Denn mit dem Handy in der Hand das Kind aufzufordern, doch ein bisschen mehr zu lesen, ist, was man so als performativen Widerspruch betrachtet. Also das heißt, Erziehung hat nicht nur damit zu tun, zu sagen, was man nicht darf, sondern vor allen Dingen damit zu tun, Dinge zu ermöglichen. Und das Schulsystem ermöglicht gerade relativ wenig, weil es sich sehr stark darauf konzentriert, was abgearbeitet werden muss. Und das ist aus meiner Sicht eben eine totale Verkürzung. Genauso eine Verkürzung übrigens wie das Lernen selbst, beziehungsweise das, was wir so als Bildung verstehen.
Du hast jetzt das Wort Lernen angesprochen. Das beschreibst du ja auch im Buch, dass das Lernen als Prozess mittlerweile eine untergeordnete Rolle in der Schule spielt. Da möchte ich gerne rein. Was bedeutet das konkret? Was ist Lernen überhaupt?
Naja, erstmal würde ich sagen, das spielt nicht mittlerweile eine untergeordnete Rolle, sondern ich würde argumentieren, dass selbst vor 100 Jahren, als das deutsche Bildungssystem noch ein Exportschlager war, Lernen und die Frage danach, wie man lernt, nicht zwangsläufig im Mittelpunkt stand. Damals musste es aber auch nicht im Mittelpunkt stehen. Man kann sich das ja so vorstellen, dass wenn man, sagen wir mal, aus dem Bürgerhaushalt gekommen ist und sagen wir mal zu den 6-10% gehört hat, die ins Gymnasium gegangen sind, dann natürlich nicht vor 100 Jahren, sondern etwas später, dann war eigentlich klar, dass man zu einem Ort kommt, wo ein Wissender ist, der das Wissen vermittelt. Das ist übrigens auch immer noch das Bild, was viele im Kopf haben. Der Lehrer ist der Wissensvermittler und der vermittelt Wissen. Eigentlich hieß das aber schon immer, dass jemand erklärt, die Kinder, die da sind, schreiben das auf und die müssen das dann irgendwie anders lernen. Und das kennen wir immer noch. Für uns alle oder für viele von uns war Lernen immer diese Zeit, wo wir uns hingesetzt haben, um etwas zu memorieren, dass wir dann am nächsten Tag, wenn die Klassenarbeit kommt oder der Test, wieder loslassen. Das ist auch in der Tat Lernen, aber erstmal ist Lernen, und jetzt möchte ich nicht in die Hirnforschung gehen oder in die Prozessstruktur, aber ganz allgemein betrachtet ein Prozess der Aneignung. Und Aneignung heißt, dass es nicht zwangsläufig nur darum geht, etwas memorieren zu können, sondern, und deshalb zitiere ich da auch den englischen Philosophen Alfred North Whitehead, der mit seiner Definition eigentlich etwas getan hat, was ich fürs Bildungssystem des 21. Jahrhunderts immer noch höchst relevant halte, nämlich zu sagen, Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Mhm. Ich wiederhole das jetzt nochmal. Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Und ich würde so weit gehen und sagen, diejenigen, die zum Beispiel in Unternehmen an Stellen sitzen, wo sie Entscheidungen zum Beispiel in Bezug auf Innovation fällen müssen, die müssen auch schon so denken. Weil wenn die sich hinstellen würden und sagen würden, naja, Bildung ist eine Checkliste, Norm, Inhalte, die habe ich eigentlich alle abgehakt, ich habe Faust gelesen, ich habe die Buddenbrooks gelesen, jetzt bin ich eigentlich gebildet, dann würde das Unternehmen nicht weiterkommen und würde untergehen. Also das heißt aber, und das ist das Wichtige, Bildung erzeugt die Möglichkeit für weitere Bildung. Mhm. Und das ist, also das ist zwangsläufig so. Und das kann man auch ganz konkret sagen, wenn ich nicht lesen kann, dann kann ich nicht nur zu Hause keine Romane lesen, dann kann ich nicht nur irgendwelche technischen Anleitungen lesen. Ja, mein Fernseher kriege ich irgendwie vielleicht an oder mein iPad, okay. Aber dann kann ich auch nicht diese ja immer wieder als wichtigste Fächer bezeichneten MINT-Fächer verstehen. Hm. Denn das ist sozusagen die absolute Grundlage. Und jetzt kommt es, letzter Punkt, bei all dem heißt das, dass wenn wir Bildung als Checkliste sehen, wir uns immer weiter von dem entfernen, was wir eigentlich wollen. Nämlich junge Menschen, die Lernen als so relevant betrachten, dass sie es unbedingt weitermachen wollen.
Hm. Wie müsste denn der Unterricht dann aussehen? Ich meine, du hast ja jetzt gerade schon diese wunderbare Brücke zum Unternehmertum, zur Wirtschaft geschlagen, dass wir eben Leute brauchen, die über den Tellerrand hinausdenken können, die nicht nur A und B miteinander verknüpfen, sondern im Zweifel auch mal A und C hinterfragen. Wie müsste sich denn der Lernprozess in der Schule verändern, wenn es nicht mehr nur um das reine Auswendiglernen geht? Das ist sowieso die Frage, macht das noch Sinn in Zeiten von ChatGPT und so weiter, Hausaufgaben aufzutragen oder in Prüfungen reines Wissen abzufragen, wo es eben nur um das Memorieren, also um das Auswendiglernen geht? Wie müsste sich das verändern?
Also nur eine Sache ist ja sowieso immer schlecht. Ich sage ja, also man kann und sollte auch Sachen auswendig lernen, denn wenn jetzt Leute sagen, man kann ja heutzutage alles googeln, sage ich mal, das stimmt. Aber man kann nur googeln, von dem man weiß, dass es existiert. Hm. Aber wir können das mal ganz kurz ein bisschen umdrehen. Gehen wir mal in einen Ausbildungsbetrieb und in diesem Ausbildungsbetrieb sind Maschinen, die bedient werden müssen. Und um die zu bedienen, muss man beispielsweise zunächst mal verstehen, wie der Computer dahinter funktioniert. Irgendwann, wenn man richtig gut ist, kann man es selber programmieren und dann muss man das Ganze auch noch warten. Schule funktioniert gerade so, dass sich vorne einer hinstellt und sagt, ich sage euch jetzt mal, wie das geht und die Maschine könnt ihr zu Hause bedienen. Und jetzt ist das natürlich, ist die Metapher so ein ganz kleines bisschen schräg, weil keiner hat zu Hause die Maschine, aber so genau so läuft's. Ich habe euch jetzt erklärt, wie man diese Rechnung macht, macht das bitte mal zu Hause. Und was dann passiert ist, der Lernprozess wird nicht nur nach Hause verlagert, sondern dann wird es zufällig. Also entweder hast du deine Akademikereltern, die dir dabei helfen können, oder genug Geld, dass sie die Nachhilfe finanzieren können. Eine 1,5 Milliarden Euro Industrie im Jahr.
Nachhilfe?
Oder Nachhilfe, heftig. Ja. 1,5 Milliarden und ich würde damit sagen, eigentlich besser als jede empirische Studie in Bezug darauf, wie ungleich die Ressourcen im Bildungssystem verteilt sind. Denn das kann sich ja auch nicht jeder leisten. Oder du hast Eltern, die können das beides nicht, aber die haben immerhin die 20 Euro für ChatGPT 4.0. Lernt man damit? Naja, in der Form nicht. Ne? Wenn es darum geht zu sagen, ich habe euch das jetzt erklärt und kommt bitte mit einem fertigen Produkt wieder in die Schule. Und Produkt kann jetzt alles heißen. Es kann heißen die Interpretation, die Definition, die Erklärung. Wieso sollte ich als Schüler nicht die Möglichkeit nutzen, das, was ich in großer Anstrengung eigentlich machen müsste, wo ich lange für brauche und Fehler mache, innerhalb von 12 Sekunden zu machen? Da gibt es eigentlich keinen Grund. Das heißt, das Bildungssystem hackt sich selbst. Und dann kommen natürlich Leute und sagen, ja, jetzt müssen wir es verbieten oder wir müssen gucken, ob die uns beschissen haben und so. Naja, aber dann rennt man sozusagen immer hinterher. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man schon ansatzweise, was ich damit meine, den Lernprozess in die Schule zu verlagern. Da geht es nämlich explizit nicht darum zu sagen, hey, wir machen jetzt mal einen Tag Lernen, sondern es geht darum zu sagen, bei der Problemlösung, und das ist jetzt ganz weit gefasst, die Problemlösung kann die mathematische Formel sein, die ich anwende, die Problemlösung kann chemische Zusammensetzung sein, die ich vorher noch nicht kannte, die ich nachvollziehen muss. Die Problemlösung kann sein, ich muss die Interpretation schreiben. All das muss in die Schule, weil auch sozusagen Studien nahelegen, dass es keine fachlichen Kompetenzen gibt, die sich einfach übertragen lassen. Also will sagen, jeder, der sagt, naja, Mathematik, okay, die Inhalte sind vielleicht nicht relevant, aber dadurch lernst du halt logisches Denken. Das stimmt einfach nicht. Wenn du sehr gut Mathematik lernst, über eine Anstrengung, darüber, dass du die Probleme löst, dadurch, dass du es verstehst und dass du es anwenden kannst, dann bist du sehr gut darin. Du kannst aber nicht zwangsläufig besser Deutschaufsätze schreiben, weil dein logisches Denken jetzt so schön geschult ist. Das nennt sich domänenspezifisches Wissen oder Können. Deshalb ist meine Forderung, dass das Lernen selbst, also die Frage danach, was mache ich eigentlich, auf welche Weise, und vielleicht kommen wir später noch drauf, warum eigentlich, zu jeder Zeit, in jeder Stunde das Wichtigste ist, was im Unterricht gemacht wird.
Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Also du hast eben gerade diese Frage in den Raum geschmissen, warum machen wir das eigentlich? Ja, warum denn?
Das ist eine gute Frage, ne? Deshalb heißt das Buch ja auch so, warum noch lernen? Das ist ja die Frage, die die Eltern beantworten müssen, wenn sie bei den Hausaufgaben sitzen und irgendwelche Kinder Lückentexte in Englisch ausfüllen, obwohl sie eigentlich seit 2 Jahren fließend Englisch können, weil sie Netflix gucken. Naja, das ist ja keine global zu beantwortende Frage. Ja, also ich würde sagen, warum, also das ist ja nicht global zu beantworten, das ist in jedem Fach und in jedem Fachinhalt müsste man das anders beantworten. Warum machen wir zum Beispiel Grammatik? Die Frage kann ich dir nicht mehr beantworten. Das muss viel mehr weg. Weil es wirklich keiner von uns, ich würde mal gerne eine Zuschrift hören, wer den Unterschied zwischen einem Präpositionalobjekt und einer adverbialen Bestimmung des Ortes mir sagen kann. Das Inhalt der 7. Klasse. Und weil das so schwierig ist, das zu beurteilen, braucht man da lange für. In den 2 bis 4 bis 6 Stunden, wo ich solche Fachinhalte einführe, könnte ich eine Form von kreativem Schreiben machen, die die Kinder dazu führt zu sagen, ey, Schreiben ist eigentlich richtig geil. Und so. Das ist nur ein Beispiel. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was eher positiv ist. Ich mache mit den Kindern und beziehungsweise mit den Jugendlichen gerade Texterörterung. Texterörterung bedeutet, man versteht einen Text so gut, dass man zu diesem Text Stellung beziehen kann. Das ist ganz schön schwierig, weil man liest ja nicht irgendeine Information und bezieht Stellung. Das macht man früher. Das heißt, ich weiß erstmal, worum es geht und dann habe ich irgendeine Meinung, sondern ich beziehe mich auf irgendeine Meinung. Das heißt, ich muss wissen, worum geht's in dem Gesamttext, was ist die Meinung dazu und was ist meine Meinung zu der Meinung. Ja, und was heißt das jetzt? Ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, so, liebe Leute, folgendermaßen schreibt man eine Texterörterung. Dann schreibe ich das an die Tafel. Dann schreiben die das ab. Dann sage ich, diskutiert das durch. Hausaufgabe ist, schreibt eine Texterörterung. Ja, das ist scheiße. Warum ist das scheiße? Weil ich nämlich 40 Jahre hinstelle und sage, wie schreibt man eine Texterörterung? Ich mache das andersrum. Bitte guckt das YouTube-Video, wie man eine Texterörterung schreibt und stellt Fragen an den Punkten, die ihr nicht versteht. Das geht 10 Minuten. Die haben ganz kurze Hausaufgabe, meistens gar nicht. Dann kommen die wieder in die Klasse zurück Und wir gehen das durch. Okay, das heißt, ihr habt erstmal verstanden, was die Struktur. Und jetzt fangen wir an, die Bestandteile zu schreiben. Wie geht eine Hinleitung, wie geht eine Einleitung, wie geht der Hauptteil, wie geht der Schluss? Und dann nutzen wir KI, in dem Fall Fiete.ai. Das ist ein Tool, dem ich erklären kann, was meine Kategorien sind. Und auf dieser Grundlage dieser Kategorien, also was muss in der Einleitung, was muss in dem Hauptteil, gibt das die Rückmeldung für jeden einzelnen Schüler auf seiner Niveaustufe. Wie sieht dann mein Deutschunterricht aus? Naja, also ich stehe jedenfalls nicht vorne und erkläre die Welt, sondern ich gehe rum. Da hat jemand eine Frage. Herr Blume, aber habe ich das hier nicht so gemacht? Die Rückmeldung war dieses. Ich kann plötzlich jedem Einzelnen helfen, auf seinem Niveau besser zu werden. Und in dem Fall, ne, ist das im Deutschunterricht genau das, was Lernen ist. Früher hieß es immer, für Deutsch kannst du nicht lernen. Das stimmt natürlich nicht. Du kannst für alles lernen. Ne, sonst würde man ja auch sagen können, also du kannst für Fußball nicht lernen. Wieso würde sich dann ein Cristiano Ronaldo, der zumindest mal der beste Fußballer der Welt war, oder man ist Team Messi, egal, wieso würde sich der, eigentlich obwohl er schon so viel Geld verdient wie kein anderer, denn noch hinstellen und 2 Stunden lang mehr Freistöße üben? Warum? Oder warum geht der nicht nach dem Training ins Haus rein und liest sich nochmal schön durch, wie man Freistöße spielt? Weil Lernen Tätigkeit ist. Und diese Tätigkeit muss zu jeder Zeit in jedem Fach der Fokus des schulischen Lernens sein.
Und du hast aber vorhin auch gesagt, es sollte nicht das Ziel sein, erstmal darüber zu sprechen, wie man lernt. Also 2 Stunden zu der Frage zu machen, wie lernst du persönlich am besten?
Das hast du falsch verstanden. Meine Zielsetzung ist, mich selbst überflüssig zu machen. Das schaffe ich innerhalb der Schule nicht, so, und das ist auch gut so, aber ich sehe mich eher als Mentor. Ich sehe mich als jemand, der inspiriert. Das mag den einen oder anderen merkwürdig klingen, ist es aber nicht, weil meine Augen müssen leuchten, wenn ich reinkomme und sage, wisst ihr was, wir machen jetzt was richtig Geiles. Also, weiß ich nicht, ich gebe dir mal noch ein anderes Beispiel. Ich werde in 3 Wochen, werden wir Parabeln machen. Parabeln? Sozusagen jemand schreibt was und das ist eigentlich gar nicht so gemeint. Boah, shit, ey. Boah, das ist ja ein hartes Brett. Ist es überhaupt nicht. Wir hören uns Berg an, der auf TikTok steil geht. Ja, in deiner Auffahrt stehen 100 rote Flaggen, die ich sehe. Und deshalb komme ich nur bei Nacht. Was meinen die eigentlich? Stehen da wirklich 100 rote Flaggen in dieser Auffahrt? Und all das. Und dann machen wir noch Caspar und dann machen wir noch Maxim, meine Soldaten. Und danach geht auch Bertolt Brecht. Ja, das ist immer die Frage, von welcher Angle man sozusagen das Thema betrachtet. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber damit kannst du ja hinterher im MINT-Studium nicht glänzen. Da wäre ich mir unsicher. Denn die Frage danach, wie differenzierte Sprache dazu führt, dass wir Dinge besser verstehen, die Fähigkeit, ein Konkretes von etwas Abstraktem zu unterscheiden. So, das ist alles ganz, ganz wichtig. Und übrigens, das, was ich dir jetzt hier sage, das sind die Zeiten, wo ich tatsächlich auch rede. Natürlich. Also ich komme nicht rein und sage, so, jetzt lernt mal. Ja? Sondern mein Unterricht startet immer relativ gleich. Relativ heißt, ich habe immer eine andere Begrüßung. Das ist so der Joke in der Klasse. Dann sage ich, was machen wir? Warum machen wir das? Und wie machen wir das? Und dann stellen die mir eine Frage von egal was. Die haben jetzt am Anfang was, wir dürfen Fragen stellen? Ja, und dann sprechen wir über egal was. Also Wirtschaft, dies, das, Adidas, US-amerikanische Politik und so. Und ich versuche immer, das zu verknüpfen, das eine mit dem anderen. Jetzt letzter Punkt. Und dieses, wie machen wir das? Das gebe ich so lange vor, wie die Werkzeuge und Methoden noch nicht da sind. Irgendwann kommt der Punkt, wo sie das wie selbst entscheiden können. Und das ist ja das, was Schule eigentlich leisten sollte. Wir hatten das Wort gerade eben, nicht nur Bildung im Sinne dieser Checkliste, sondern eine Hinführung in die eigene Autonomie. Und wenn dann die Frage kommt wieder, Herr Blume, sollen wir das eigentlich aufschreiben, markieren, und jetzt gehe ich mal weiter, einen Podcast draus machen, ein kleines Video? I don't know. Aber du hast alles kennengelernt. Du bist in der Lage, alles zu verwenden. Mach das, wie du es am besten lernst. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich erfolgreich. Und das Schöne ist übrigens, die Schüler dann auch. Ja, und die Schülerinnen und Schüler dann auch.
Kann man das irgendwie in einer oder mit einer Altersdefinition festlegen? Wann sind die meisten Jugendlichen dazu in der Lage oder die meisten Kinder dazu in der Lage, ihr Werkzeug selbst zu bestimmen?
Nee, kann man nicht, weil das ja sehr stark davon abhängt, was die auch so mitbringen. Ja, also zum Beispiel diejenigen Leute, die sagen, ja, die heutige Jugend, die kann ja dies und das nicht mehr und so, die haben sich einfach nicht genug mit jungen Leuten beschäftigt. Denn, oder sie kriegen sozusagen dieses Echo vom Echo medialer Zukunftsschwarzmalerei mit. Also wenn ich mir überlege, dass es jetzt schon Leute gibt, die völlig unabhängig, wie man das findet, bei Fridays for Future diese ganzen Initiativen starten, weiß ich nicht, ob wir das alle gemacht haben früher, so auf diese Art und Weise, in dieser Organisation und mit dieser Reichweite. Also nochmal, ist mir völlig egal, wie man dazu steht, sondern alleine die Tatsache, sozusagen so handlungsfähig zu sein, zeigt, also ganz so schlimm kann es eigentlich nicht sein. Aber jetzt kommt der Punkt. Das musst du ja wollen. Also Lernen, habe ich gesagt, ist ein Aneignungsprozess, aber Lernen bedeutet auch, in die Tätigkeit zu kommen, die Autonomie bedeutet. Also mit anderen Worten, wenn ich gar nicht weiß, dass eine Zielsetzung sein kann, dass ich etwas alleine tue, das halt, und wenn dem Lehrer das auch egal ist, weil der halt reinkommt, Wissensvermittler ist und wieder rausgeht, naja, dann schaffe ich das auch bis zur 12. Klasse nicht autonom zu handeln. Also, ne, das heißt, das ist sozusagen die Schulen, die das gut machen, und da gibt es wirklich tolle Schulen, die haben die Autonomie der Schülerinnen und Schüler als konzeptionelle Zielsetzung. Deshalb, solche Sachen fallen nicht vom Himmel, sondern die müssen schon auch mit einbezogen und geplant werden.
Jetzt ist in dem Zusammenhang ja auch immer von Future Skills die Rede, also Fähigkeiten und Kompetenzen der Zukunft, die wir auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt brauchen werden. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen denn Schülerinnen und Schüler deiner Meinung nach, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden zu können und eben auch am Ende die deutsche Wirtschaft zu stärken?
Also ich habe ja in einem Bereich des Buches diese Future Skills von mir gewiesen. Und zwar nicht, weil es gibt so ein Buch, 61 Future Skills, ist ein tolles Buch, kann man super lesen. Aber dann kann man sich ja mal die Frage stellen, warum sind es eigentlich 61 und nicht 72 und nicht 83? Und ich würde jetzt mal frech sagen, naja, weil der Autor halt mit 61 Leuten gesprochen hat, die er kennt und die gesagt haben, ja doch, das, was mein Schwerpunkt ist, das kann man wirklich gut als Future Skill frame. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in jeden Bereich der Gesellschaft gehen könnten, in jeden. Und jeder könnte sagen, ja, ich habe einen Future Skill. Das macht das Ganze dann aber wenig überzeugend, weil es willkürlich ist relativ. Ne? Plus diese Sache, wir müssen die Kinder auf ihre Zukunft, nicht auf unsere Vergangenheit vorbereiten. Ja, das hört sich super an. Aber wir kennen sie ja nicht. Also die ganze Argumentation läuft ja darauf, dass wir sagen, wir wissen noch nicht, was ihre Zukunft ist. Was will ich damit sagen? Die langweiligste Antwort, die es geben kann, ist: Die Kinder und Jugendlichen müssen sehr gut lesen, sehr gut schreiben und sehr gut rechnen können. Also die Grundkompetenzen müssen in jeder Schulform, wir haben ja drei, müssen in jeder Schulform so gut sein, weil sie das Fundament jeglicher Weiterarbeit und jeglichen Weiterlernens sind. Dann können wir selbstverständlich über digitales Arbeiten und so sprechen. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Digital Skills um weitere 20% nach unten gegangen sind. Also der Baum brennt, ja. So, und deshalb, nicht und deshalb. Und jetzt kommt's, wenn ich Future Skills definieren wollen würde, dann wäre das eher die Frage, wie resilient bin ich? Wie kann ich mit anderen zusammenarbeiten? Wie kann ich zuhören? Wie kann ich selber mich weiterentwickeln? Also all die Dinge, die in der Schule, vorsichtig gesagt, eher eine periphere Rolle spielen.
Aber ich bin da total bei dir. Ich mache sehr häufig in Unternehmen, die eher im technischen Bereich angesiedelt sind, die Erfahrung, dass ein großer Schwerpunkt oder eine größere Förderung der Kompetenzen im Bereich technischen Skills und digitalen Skills stattfindet. Und ich sage immer, Leute, ihr vergesst die sozialen Skills, also das Miteinander zu fördern, die Fähigkeit, selber gut kommunizieren zu können und in Wort packen zu können, was ich brauche, zum Beispiel, um meine Arbeit gut erledigen zu können. Was eben auch Teamfähigkeit angeht. Das sind ja auch diese Dinge, die in der Schule schon irgendwie beigebracht werden, aber immer so abgeschoben werden von wegen, nee, das steht hier nicht im Fokus.
Ich glaube auch nicht, dass die beigebracht werden, ehrlich gesagt. Also zu das sagen, jetzt so macht man eine Gruppenarbeit, ja, aber damit lernst du ja keine Teamfähigkeit. Also jeder, der wirklich Teams leitet oder Leadership für sich entdeckt hat und sich darin weiterbildet, der weiß ja, dass es auch dort Werkzeuge gibt, dass es Methoden gibt. Ja, also ich meine, was wäre denn irgendwie, was für ein Chef wäre das denn, wenn er da hinlaufen würde und sagen würde, so jetzt rauft euch mal zusammen und das ist dann Teamfähigkeit, oder? Also und der andere Punkt ist, du hast ja total recht, das ist ja das, was so schwierig nicht nur zu verstehen ist, sondern was auch so schwierig umzusetzen ist, dass nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Schule, wo gesagt wird, aber die Leistung muss doch wichtig sein, die Leistung, die Leistung, die Leistung. Da sage ich immer, ja, okay, was ist denn Leistung? Also was ist konkret Leistung? Wenn Leistung sein soll, nach 6 Wochen zu einem bestimmten Thema sich 2 Stunden hinzusetzen und mit dem Kulli irgendwas aufzuschreiben und dafür dann eine Ziffer zu bekommen, okay, fein. In einem Team kann zum Beispiel die Leistung dann, nachdem etwas, ein wunderbares Produkt entwickelt worden ist, ja, von unterschiedlicher Seite völlig unterschiedlich sein. Da könnte ein Typ sitzen, der sagt 2 Stunden lang gar nichts und dann gibt er einen Impuls dafür, dass der andere Typ plötzlich auf eine Idee kommt und der dritte sagt, und ich weiß, wie wir es machen. Und am Ende kommt ein Produkt raus, was Millionen bringt. Und was willst du jetzt machen? Dem, der sich nur einmal gemeldet hat, sagen, aber du hast keine Leistung gebracht? Das passt ja hinten und vorne nicht. Und wenn man das weiß, dann muss man halt auch überlegen, wie kriegen wir denn Formen des, und jetzt sind wir nun mal in deinem Podcast, ja, also ich bin ja auch immer dabei zu sagen, also wir müssen auch kulturelle Teilhabe natürlich ermöglichen oder gesellschaftliche Partizipation, weil Schülerinnen und Schüler fühlen sich oft ohnmächtig und es gibt ja nichts Beschisseneres, als nach 12 oder 13 Jahren aus einer Schule rauszukommen und das Gefühl zu haben, also ich wurde bisher in meinem Leben noch nicht gefragt. Aber wenn wir nur ins Berufliche gehen, da müsste man sich die Frage stellen, wie schaffen wir es eigentlich, diese Skills, wie du gerade gesagt hast, nicht nur nebenbei so mitlaufen zu lassen, weil das macht es schon wieder zufällig und willkürlich, sondern wie schaffen wir es, die nicht nur zu fokussieren, sondern auch Teil der Prüfungsleistung zum Beispiel zu machen. Denn alles, was in Schule prüfungsrelevant ist, ist ja grundsätzlich wichtig, ne? Für die Schüler wichtig wegen des Abschlusses, für die Lehrer wichtig, weil sie sozusagen da hingehen müssen, für die Eltern wichtig, weil sie sagen, oh, da gibt es eine Prüfung drin, streng dich mal an. Wenn aber alles, was wir gerade gesprochen haben, Kreativität, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und so weiter, bei dieser wichtigsten Sache überhaupt gar keine Rolle spielen, dann ist das, was bei den Kindern ankommt, naja, irgendwie wird mir vielleicht mal ab und zu gesagt, das ist so wichtig, aber ehrlich gesagt, es geht doch wieder nur darum, dass der Lehrer irgendwas sagt, ich es aufschreibe und am Ende muss ich es rauskotzen. Und das ist eine Diskrepanz, die wir uns einfach nicht leisten können.
Absolut, absolut. Du hast ja jetzt vorhin gesagt, die wichtigsten Kernkompetenzen nach wie vor für die Zukunft sind die Grundkompetenzen. Mathe, Lesen, Schreiben, diese Dinge. Und da sind wir ja irgendwie im Rückwärtsgang unterwegs. Wenn wir uns zumindest die PISA-Studien anschauen, ist es so, dass immer weniger Kinder gut lesen können. Da gibt es immer mehr Probleme. Woran glaubst du, liegt das?
Also erstmal muss man sagen, international sind wir überall am absteigenden Ast, was Bildung angeht. Ne? Wir haben zum Beispiel auch die IGLU-Studie gehabt im Ende letzten Jahres, dass 25% der Schülerinnen und Schüler vor Eintritt in die weiterführende Schule nicht lesen können. Woran liegt das? Naja, das liegt an unterschiedlichen Dingen. Das liegt auch natürlich an der Nicht-Thematisierung von Migration. Also das an der Nicht-Thematisierung, das heißt, wenn wir uns hinstellen und sagen, na, die Migranten überfordern das Bildungssystem, so wie Friedrich Merz, dann kann man das zwar sagen, und ich verstehe auch, was er meint, aber das ist ja keine politische Aussage. Also was heißt denn das? Sollen wir die jetzt alle deportieren oder was? Ist das der Grund? Ich würde mir wünschen, dass auch auf bundespolitischer Ebene, auch wenn die dort nichts zu sagen hat in Bezug auf den Bildungsföderalismus, erstmal gesagt wird, wir haben uns überlegt, wie wir dieses Problem lösen können. Und das wiederum ist relativ deutlich, wie das zu lösen ist. Wir müssten die Gelderverteilung, wie sie momentan im Bildungssystem stattfindet, denn interessanterweise geben wir im internationalen Schnitt relativ viel für Bildung aus, komplett auf den Kopf stellen. Also das heißt nicht viel Geld für die weiterführenden Schulen und wenig Geld für die frühkindliche Bildung, sondern genau andersrum. Weil das Return on Investment bei Milliarden in die frühkindliche Bildung sich vervierzigfacht, wenn sozusagen, wenn wir später wieder drauf gucken. Und das ist auch ein volkswirtschaftlicher Faktor. Also die geneigten Zuhörer, die werden wissen, dass in den 50er Jahren 6 Einzahler auf einen Rentenbezieher kamen. Und wir steuern gerade unter 2 zu. Wir haben jetzt schon 100 Milliarden Haushaltsgeld, das nur für die Rente drauf geht. Und das heißt übersetzt, dass wir, wenn das nicht mehr der Fall wäre, also das heißt, wenn nicht staatliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, nach 2 Monaten keinen Rentner mehr ausbezahlt werden können. Wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Viertel der Kinder nicht lesen und schreiben kann, vor Eintritt in die weiterführende Schule, und uns vor Augen halten, dass das konkret bedeutet, dass 50.000 Schülerinnen und Schüler jährlich die Schulen ohne Abschluss verlassen, während wir auf der anderen Seite 400.000 Fachkräfte im Jahr brauchen, dann merken wir, wir müssen uns auch auf andere Dinge konzentrieren. Und jetzt sage ich kurz, was ich meine mit auch. Natürlich ist es wichtig, dass innerhalb der Gymnasien Leute entlassen werden, die dann studierfähig sind, die sozusagen sofort verantwortungsvolle Jobs bekommen können und die sozusagen den Wirtschaftsstandort Deutschland vorantreiben mit Innovationen und Startups und so. Geht ja auch alles zurück übrigens, ne? Also ich meine, wir hatten letztes Jahr das Jahr mit den wenigsten Firmengründungen. Müsste man nochmal nachgoogeln.
Mhm. Ja, und
aber
auch
der eigentliche Punkt ist,
Frauen hat extrem
genau
abgenommen.
Aber der Punkt ist, wem soll der Chef denn sagen, was zu tun ist? Verstehst du? Mhm. Also was ist denn mit den Realschülerinnen und Realschülern, mit den Werkrealschülern oder Mittelschülern, wenn sich um die nicht gekümmert wird, dann haben wir irgendwann keinen, der die Dinge auch macht. Und das
Lass uns vielleicht mal über dieses
Problem.
Dreigliedrige Schulsystem sprechen. Ich habe es im Intro auch schon angesprochen, dass das ja aus einer Zeit stammt, aus der Industrialisierung quasi, in der ganz klar zwischen Einfachtätigkeiten und ja, in Anführungszeichen, das, was damals eben als wichtiger anerkannt wurde, schwierigeren Tätigkeiten unterscheidet wird, für die man an die Uni gehen muss. Und jetzt sind wir mittlerweile eben an dem Punkt angelangt, dass Einfachtätigkeiten in dem Sinne, also die Tätigkeiten, die tatsächlich einfach sind, werden immer mehr KI ersetzt oder eben automatisiert. Und die Einfachtätigkeiten, die nach wie vor bestehen bleiben, sind häufig gar nicht mehr so einfach. Da nenne ich im Intro ja den SAK-Beruf, der früher in Anführungszeichen nur für Gas, Wasser, Scheiße verantwortlich war. Und mittlerweile ist das eben ein hochkomplexer Beruf, der die Klimawende hier in Deutschland umsetzt. Und dementsprechend ist das keine Einfachtätigkeit mehr, sondern es wird eben auch in dieserlei Hinsicht immer komplexer und gleichzeitig gehen immer mehr Menschen an die Universität. Das heißt, wir haben so eine Massenakademisierung, aus der aber keine Innovation mal mehr hervorgeht, wie es eigentlich mal geplant war. Was bräuchten wir denn? Also sind diese drei Schulformen überflüssig? Sollten wir das auflösen, frage ich mal ganz spitz.
Also was mir ganz kurz nochmal wichtig ist, um noch mehr Benzin aufs brennende Haus zu werfen, wir haben es ja jetzt auch schon mit einer Entwicklung zu tun, die auch die künstlerischen, die kommunikativen, die kreativen Berufe erzittern lässt vor KI. Ne? Also es sind jetzt noch nicht mal mehr diese Einfachberufe, die du gesagt hast, sondern ich glaube 2016 habe ich da ein schönes Buch zugelesen, wo sozusagen die, man könnte fast sagen, nicht mehr aufzuhaltende Entwicklung in Bezug auf die technische Entwicklung, damals war ChatGPT noch gar nicht draußen, skizziert wird, in dem gesagt wird, alles Automatisierbare wird automatisiert werden. Alles, was von weit weg gemacht wird, wird von weit weg gemacht werden können. Also ne, ganz konkret, du kannst auch als Chirurg dir nicht mehr sicher sein, dass du auf jeden Fall diese Jobs machen wirst, weil vielleicht sitzt einer in Sydney mit einem Computer, der jemanden in Baden-Baden operiert. Und jetzt kommt's, fand ich auch nochmal ganz interessant, was KI angeht. Da sind sich die meisten KI-Experten einig. Es geht nicht darum, also jetzt sagen wir mal innerhalb eines Zeithorizonts von sagen wir mal 5 Jahren danach keine Gewährleistung mehr. Es geht nicht darum, dass KI die Menschen einfach ersetzt, sondern die Menschen, die KI benutzen können, werden die Menschen ersetzen, die KI nicht benutzen können. Also das heißt, der beste Jurist, der KI benutzen kann, ist besser als der beste Jurist, der es nicht kann. Und das alles heißt, dass wir unabhängig vom Schulsystem eben darauf achten müssen, dass wir die gesellschaftlich-technische Entwicklung, die sich gerade abzeichnet, in die Schulen bringen, in jede Schulform. Das andere ist, ja, ich bin, und da wird man dann immer gleich als Linker geframed, finde ich überhaupt nicht, ich bin der Auffassung, dass wir keine 3 Schulformen bräuchten, weil die aus meiner Sicht das Gegenteil dessen machen, was wir eigentlich wollen. Sondern wenn ich sozusagen herzaubern könnte, dann würde ich sagen, 9 Jahre Zusammenarbeit, weil auch hier wieder, das glaubt immer dann keiner. Es ist total interessant, selbst Leute, die wissenschaftsnah sind, glauben das nicht. Heterogene Leistungsgruppen, das heißt, wo Leute sind, die sehr gut sind und Leute, die, sag ich mal, einfach sehr schlecht sind. Da ist es so, dass die sehr Schlechten profitieren von den sehr Guten und die sehr Guten haben keine Defizite dadurch. Ja, komplett homogene Lerngruppen sind schneller, aber wenn es darum geht, diese Dinge zu erlernen, die wir gerade besprochen haben, also basale Grundkompetenzen und die Frage nach Zusammenarbeit, dann kann einem ja nichts Besseres passieren, als dass man sich auseinandersetzen muss mit Niveaustufen. Das ist in der Wirtschaft ja auch so. Also wenn du da jedes Mal jemanden, von dem du der Auffassung bist, dass er weniger Expertise hast als du, sagst, ja sorry, aber Jürgen, ja, geh bitte eine Schulform weiter nach unten. Was, wieso gar nicht mehr in der Schule? Ja genau, dann halt einfach dann würden wir nicht mehr zusammenarbeiten können. Und ab dieser, sagen wir mal, 8., 9. Klasse, ab also einem Zeitpunkt, wo sich Kinder und Jugendliche wirklich mal ein bisschen besser orientieren können und die Möglichkeit hatten, auf einen Stand zu kommen, also auf einen, ne, weil nach der 4. Klasse weißt du das noch gar nicht. Oh ja gut, der Mehmet, der ist nicht gut genug. Ach nein, ist er nicht gut genug? Oder hat er vielleicht die Möglichkeiten zu Hause zu lernen? Sind seine Eltern vielleicht von Armut betroffen und können ihn nicht betreuen? Und so weiter und so fort. Das ist ja scheißegal. Es wird einfach gesagt, naja, der schafft das nicht hier, du gehst mal schön auf die Werkreaut. Dann ist jemand verloren, der möglicherweise Jahre später das ganze Ding rocken könnte. Und da gibt es etliche Beispiele von Leuten, die das geschafft haben und die gesagt haben, ey, da gab es irgendjemanden, der hat an mich geglaubt, der hat mich da rausgeholt und ich bin als Hauptschüler trotzdem Firmenchef geworden. Ja? So, und dann ab der 9. Klasse könntest du dich entscheiden. Möchtest du praktisch arbeiten? Brauchen wir. Möchtest du dual arbeiten? Brauchen wir. Oder möchtest du wissenschaftspropädeutisch arbeiten? Brauchen wir auch. Gerade haben wir die schizophrene Situation, dass ich Gymnasiasten manchmal vor mir sitzen habe, die auch das gut schaffen. Und ein Schüler, der sagte zu mir, ja, jetzt habe ich das Abitur. Ich sage, was machst du jetzt nach dem Abitur? Er sagt, ich werde Kfz-Mechaniker. Ah ja. Ah ja, klar kann er das werden. Aber hätte er auch 2 Jahre vorher werden können, dann hätte er sozusagen in 5 Jahren mehr verdient als ich vielleicht, weil er natürlich ein fitter Typ ist und weil er möglicherweise dann irgendwie 3 Autohäuser hat. Du weißt es nicht. So, ne? Das heißt, so, das ist wichtig. Ich möchte aber trotzdem was sagen, was mir wichtig ist. Denn das dreigliedrige Schulsystem wird nicht abgeschafft werden, weil es zu viele Stimmen gibt und zu viele Leute, die das, was ich gerade gesagt habe, so aus dem Bauch raus, das stimmt ja nicht, so aus dem Bauch raus. Ja, da mag es Studien geben, aber so. Was aber geht jetzt schon, und das ist, da habe ich mit einem unglaublich inspirierenden Menschen gesprochen, mit dem Markus Kottmann, der Leiter des NRW Talent Scouting Instituts. Es gibt jetzt schon Initiativen, die sagen, die Dreigliedrigkeit und die Frage danach, die bringt uns nicht weiter. Denn im Ruhrgebiet zum Beispiel sind die Gymnasien voll mit 100% Bürgerkindern und die anderen Schulen sind voll mit 88% Kindern mit Migrationshintergrund. Also sozusagen dieser Prozess der, ich hätte beinahe gesagt Segregation, ist ja mehr oder weniger abgeschlossen. Was die machen ist, die gehen an die Schulen, sprechen mit den Kindern und Jugendlichen, zeigen denen erstmal ihre Stärken, besprechen das mit denen, begleiten die in Mentorenprogrammen und sorgen dafür, dass diese Kinder, die noch nie in ihrem Leben an sich geglaubt haben, nicht nur die Ersten sind, die dann Abitur machen, sondern die Ersten in der Hochschule und die Ersten, die ein Stipendium bekommen. Das heißt, für mich ist die Frage, also und das habe ich durch Markus Kottmann gelernt, weil ich fing auch so an, über die Dreigliedrigkeit zu reden, der sagt, ja, das kann alles sein. Aber die Frage ist doch, wie können wir unmittelbar innerhalb der nächsten 3 bis 10 Jahre dafür sorgen, dass uns nicht so viele junge Leute komplett verloren gehen und dass wir die mitnehmen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die politisch zu beantworten wäre.
Absolut. Und man muss ja sagen, die Zahl der jungen Menschen, die uns eben verloren gehen, steigt. Also die Zahl der jungen Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, steigt. Wir haben unglaublich viele Menschen während der Corona-Pandemie verloren. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich setze aktuell ein ganz tolles Projekt in der Jugendwerkstatt in Uslar in Niedersachsen um und arbeitete dort mit Jugendlichen oder jungen Menschen, um die 25 auch zum Teil, die es eben nicht so easy hatten, aus unterschiedlichen Gründen die Schule abgebrochen haben, keine Unterstützung zu Hause erfahren haben, die auch viel Gewalt erlebt haben und die jetzt eben in ein Umfeld kommen, in der genau das passiert, was du eben geschildert hast, also diese Stärkung ihrer eigenen Kompetenzen und Stärken und was macht mir überhaupt Spaß und so weiter. Mhm. Und das ist total schön zu beobachten, wie die jetzt aufblühen innerhalb dieses Projekts und gleichzeitig müssen wir uns ja bewusst machen, dass dieses Nachflicken dieser oder beziehungsweise das Wiedereinholen dieser jungen Menschen uns insgesamt viel, viel mehr Geld kostet,
absolut,
als wenn wir einfach frühzeitig präventiv investieren würden. Da sind wir eigentlich bei dem Punkt, den du vorhin genannt hast, also mehr investieren in die frühkindliche Bildung, ins Grundschulsystem,
absolut,
und so weiter.
Und in die Kitas übrigens
und
auch.
Und in die Kitas. Aber ich glaube, da sind wir tatsächlich besser geworden, wenn ich da Studien richtig im Kopf habe. Nee, da sind wir auch schlechter.
Ich glaube nicht. Also beziehungsweise das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass viele Programme zum Beispiel der Sprachförderung auslaufen.
Ah,
was okay. Absolut, was ja absolut das Gegenteil dessen ist, was man macht. Die Ideen kommt jetzt wieder neu auf, wo ich mich mal frage, okay, hättet ihr es vorher nicht abgesägt, müsste sich jetzt nicht jemand hinstellen und sagen, also ich habe hier eine tolle Idee. Aber das müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber grundsätzlich glaube ich, auch bei den Kitas brennt der Baum. Also alleine, was auch da den Fachkräftemangel angeht.
Total, absolut. Ich glaube, also das könnt ihr gerne nochmal nachlesen an alle Zuhörenden, die sich da nochmal reinnörden wollen. Fakt ist natürlich, dass da das Personal brennt. Da ist die Unterbesetzung und die der Betreuungsschlüssel natürlich überhaupt nicht mehr gegeben in dem Zusammenhang. Wer sich da noch mal reinhören will, bevor wir jetzt was Falsches behaupten, lest das gerne selber noch mal nach. Bob, ich würde die nächsten oder die letzten 5 Minuten noch mal ganz gerne nutzen, um über das Thema Digitalisierung und digitale Kompetenzen, auch im Hinblick auf KI, darüber zu sprechen. Du hast eben schon gesagt, der Richter oder die Richterin, die KI gut benutzen kann in Zukunft, ist besser als der oder die Richterin, die es eben nicht kann. Und du hast auch schon die Computer and Information Literacy Study erwähnt, die vor ein paar Tagen erschienen ist. Und da kam eben raus, dass beispielsweise der Anteil der Jugendlichen, die in der 8. Klasse eine rudimentäre digitale Kompetenz haben, bundesweit von 2013 lag sie noch bei 29%, jetzt auf 40% gestiegen ist. Wir haben uns also verschlechtert.
Und massiv, ja.
Massiv verschlechtert. Um das Ganze nochmal einzuordnen, in der Studie wird sowohl der Umgang mit Recherchematerial und aber auch Desinformationskampagnen untersucht, aber eben auch die allgemeinen Computerkenntnisse. Und da habe ich auch schon ein paar interessante Beobachtungen gemacht, wenn ich in Schulklassen bin und wir zum Beispiel in Arbeitsgruppen Inhalte zusammentragen und ich dann sage, schickt mir das bitte als Word-Datei, eure Ergebnisse, damit ich es dann wieder weitertragen kann. Dahinter steckt auch, dass ich als Externe ganz häufig nicht in die Schulsysteme reinkomme und sie mir das deswegen immer ganz klassisch per E-Mail als Word-Datei senden müssen. Und was bekomme ich dann? Statt einer Word-Datei bekomme ich Screenshots, weil es auf dem iPad natürlich viel, viel einfacher ist, einen Screenshot zu machen und die Jugendlichen teilweise aber gar nicht mehr zwischen den unterschiedlichen Dateiformaten unterscheiden können. Und das sind teilweise Jugendliche, die in der 10., 11. Klasse sind, also schon ein bisschen älter, muss man sagen. Wie erklärst du dir das, dass wir da jetzt tatsächlich schlechter geworden sind, obwohl wir jetzt diese ganzen iPads eingeführt haben? Also seit 2013 ist ja schon sehr, sehr viel passiert, was die technischen Anschaffungen in der Schule angeht.
Ja, nee. Also erstmal muss man sagen, leider, leider ist es so, dass man das auch nicht allgemein formulieren kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Bericht von Bildung Table, von Table Media, wo nochmal deutlich gemacht wurde, dass wir zum Beispiel immer noch 10% der Schulen haben, die überhaupt kein WLAN haben. Also es ist immer ein Flickenteppich. So. Wie erkläre ich mir das grundsätzlich? Ist ja ein, also das ist jetzt nicht in Bezug auf dich sozusagen, ey, blöde Frage, sondern ich will es trotzdem so sagen. Die Antwort ist ja nicht so schwer. Kinder können etwas nicht, was ihnen nicht beigebracht wird. Und wir haben ja gerade eben über den Fokus gesprochen. Nehmen wir mal folgende Situation. Die Schulleiterin ist besonders innovativ, die sagt, passt mal auf, wir möchten jetzt iPad-Klassen machen. Und da ist ein Kollege, ein Deutschkollege, der sagt, boah, habe ich gar keinen Bock drauf, aber okay, probiere ich mal. Der hat aber keinen Bock und keine Zeit, sich fortzubilden. Also die iPads werden irgendwie ausgeteilt. So, der will jetzt seinen Unterricht machen. Und dann funktioniert was nicht. Und dann denkt er, boah, jetzt funktioniert das nicht, weil Technik funktioniert manchmal nicht. Nach 6 Wochen schreiben die dieselbe Klassenarbeit wie immer. Ne? Weil bei Prüfungsformaten darf ja nichts verändert werden. Oder da sind die gerade dran. Dann sagt der Kollege, wisst ihr was? Ich habe jetzt 6 Wochen mit iPads unterrichtet. Dieselben Themen. Er reflektiert nicht, dass das ein Problem ist, ne? Und dass er ganz anders hätte unterrichten können. Zum Beispiel mit Etherpads, zum Beispiel mit digitalen Leinwänden, zum Beispiel mit der Einbindung von digitalen Inhalten und so. Und sagt, und eigentlich sind die jetzt schlechter. Also, ich bin gegen iPads. Ja? Ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel. Wer macht eigentlich Medienkompetenz? Na, wir haben keine Zeit. Na, in Chemie ist auch so viel. Na, dann, okay, könnt ihr das in Deutsch ein bisschen machen? Ich verstehe jeden, der sagt, wir brauchen eigentlich ein Fach. Und ich verstehe auch das Hauptargument, das Sascha Lobo mir damals erklärte im Podcast, zu sagen, wenn man ein Fach hätte, dann kann man das politisch aufladen. Und dann kann man sozusagen das strukturieren und man kann Lehrkräfte ausbilden. Aber unsere Gesellschaft ist in jeder Form durchzogen vom Digitalen. In allem, was wir tun, in dem, was wir jetzt hier hören, in dem, was man in den Shownotes liest, wo man draufklickt, wie man das verarbeitet, was man danach damit macht, wenn man es findet und denkt, boah, das ist gut, ich speichere mir das ab. Es gibt schlichtweg keinen Bereich des Lebens mehr, der nicht in irgendeiner Weise vom Digitalen geprägt ist. Und zwar so oder so. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass da eine Internetanbindung auf meiner Toilette ist. Aber auf der Toilette, wer hat da nicht mehr das Handy in der Hand? Jeder Bereich unseres Lebens ist vom Digitalen geprägt. Und in der Schule ist das nicht so. Das heißt, aus meiner Sicht entstehen die Defizite dadurch, dass das in Schule noch nicht angekommen ist. Dass eine digital geprägte Gesellschaft heißt, es reicht nicht zu sagen, was wir übrigens tun, in der 6. Klasse, so macht man ein Word-Dokument auf, so speichert es man ab. Sondern man müsste zu jeder Zeit, in jedem Fach, diese Kompetenzen schulen. Und mit diese Kompetenzen meine ich, da gibt es ein sehr schönes Schaubild zu, das sogenannte Darkstuhl-Dreieck. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, der auf Schloss Darkstuhl von Medienpädagogen, von Informatikern und anderen schlauen Leuten entwickelt wurde. Die Frage, wie nutze ich das? Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ist wichtig. Wie nutze ich das? Wie nutze ich Word? Wie nutze ich Excel? Wie nutze ich PowerPoint, Keynote, E-Mail? Die Frage, wie funktioniert das? Und da gehen wir dann in den Bereich von Informationsverarbeitung, Fake News, digitale Problemlösung. Und die wichtige Frage für die Schule, die weniger wichtig für die Wirtschaft ist, aber für die Entwicklung der jungen Leute, wie wirkt das? Denn das Digitale hat ja wunderbare Vorteile, aber diejenigen von euch, die Jonathan Haidt gelesen haben, Generation Angst, ein Buch, was sich nicht eins zu eins auf die deutsche Gesellschaft übertragen lässt, aber wo jedenfalls deutlich wird, dass zwischen 2015 und 2020, also in den 5 Jahren, als die ersten Mobile-Only-Apps aufgekommen sind, sich die psychische Gesundheit besonders bei Mädchen und die soziale Abgeschiedenheit besonders bei Jungen exponentiell entwickelt hat. Und diese drei Fragen, wie wende ich das an, wie funktioniert das und wie wirkt das, müssten aus meiner Sicht zu jeder Zeit im schulischen Unterricht eine Rolle spielen. Und nicht einmal an einem Tag, wo man sagt, wir wissen nicht, was wir zu tun haben, jetzt ist kurz vor den Sommerferien, jetzt machen wir mal ein bisschen einen Erklärfilm im iPad.
Hm. Woran glaubst du, liegt das, dass es so nicht stattfindet? Also meine Erfahrung, ich mache ja genau das, dieses Stichwort Medienkompetenz an Schulen setze ich ja um. Und meine Erfahrung ist halt erstens, dass der Lehrplan so unglaublich voll ist, dass zweitens viele Lehrkräfte auch an der einen oder anderen Stelle eben nicht die Kompetenzen haben, um genau diese digitalen Kompetenzen dann auch weiter zu vermitteln. Und dann, wenn es dann Externe machen, dann ist immer kein Geld da. Das heißt, dann müssen wir uns immer also, fleißig auf Förderungen und so weiter bewerben.
Das ist schon gut zusammengefasst, aber vielleicht zwei Punkte. Erstens, wieso sollten es die Lehrkräfte denn können, die zum Beispiel vor 10 oder 15 Jahren fertig waren? Verstehst du? Es ist ja gar nicht Teil der Lehrerausbildung. Oder des Studiums selbst auch.
Nee, das ist
also
dann
je nachdem, was für ein
Weiterbildung
Fach
natürlich.
Genau.
Ne?
Also genau, aber auch hier würde ich sagen, Weiterbildung ist immer schlechter als Ausbildung. Mhm. Also ne, wenn du sozusagen die Grundkompetenzen schon gar nicht hast und über 20 Jahre anders sozialisiert bist, dann hast du erstmal eine Abwehrhaltung, weil du der Auffassung bist, alles, was ich jetzt noch machen muss, ist Mehrarbeit und es stimmt. Und in Zeiten von Lehrermangel ist Mehrarbeit ein großes Problem, weil du sagst, ich komme ja so schon kaum hinterher und jetzt muss ich mir die ganze Scheiße noch reinziehen. So. Das heißt jetzt nicht, dass man es nicht machen kann. Es bedeutet nur, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, ja, der Lehrplan ist voll. Ich persönlich bin der Auffassung, mit Mut kann man da auch selber Sachen rausstreichen. Aber der eigentlich wichtige Punkt ist, den ich gerade gesagt habe, das könnte man ja auch anders sehen. Man könnte ja dem Deutschlehrer sagen, pass mal auf, du hast jetzt iPads benutzt und was Bestimmtes gemacht, zum Beispiel Keynotes. Wer hindert dich denn daran, dass die Klassenarbeit gar keine Klassenarbeit in dem Sinne ist, sondern die Klassenarbeit ist die Erstellung einer Keynote und die anschließende Präsentation? Weil dann hast du sozusagen die Verbindung. Weißt du, das Problem ist ja, dass wir auf Schule werden dauernd Kompetenzen geschüttet, die man dann machen soll, von denen aber alle wissen, das muss ich nebenbei machen, weil am Ende bei den Hard Facts, bei den Prüfungen und bei den Noten spielt es ja doch wieder keine Rolle. Wer würde denn was dagegen haben, wenn man das iPad nutzen kann während der Klassenarbeit? Sagen die Leute, oh Gott, aber dann kannst du ja gar nicht mehr fragen, wann wurde Napoleon geboren? Nein, kannst du nicht, in der Tat, aber dann musst du halt andere Fragen überlegen. Und du kannst dir Fragen überlegen, wo du das iPad nutzen kannst. Zum Beispiel, finde eine Nachrichtenseite, die aus deiner Sicht die US-Politik nachvollziehbar für eine 8. Klasse beschreibt. Begründe. Okay? Mhm. Viel Spaß. Jetzt warst du entweder bei meinem Unterricht dabei und du weißt die Kriterien, du weißt, wie du begründest, du weißt die Art und Weise der Begründung und du weißt, wie du recherchierst, weil ich dir all das beigebracht habe, oder du weißt es nicht. Dann hilft dir dein Internetzugang aber auch nicht. Verstehst du? Das heißt aber, die Verbindung dessen, was man macht und wie man es macht digital, muss sich logischerweise auch übertragen auf die Art und Weise der Prüfung. Weil ansonsten sagen die Schüler auch, ja toll, jetzt habe ich einen Erklärfilm gemacht so und am Ende schreiben wir doch wieder die Klassenarbeit wie vor 50 Jahren. Das funktioniert so nicht.
Total, total guter Punkt. Ey Bob, wir müssen hier gleich einen Schlussstrich ziehen. Letzte Frage an dich, denn die Zeit läuft hier. Wir sind schon bei 50 Minuten. Das Digitalpaket 2.0 soll ja irgendwann von irgendwem, mal sehen, auf den Weg gebracht werden. Wie stehst du dazu? Was bräuchte dieses Paket?
Also, man muss übrigens den Zuhörenden sagen, dass ich schon gelächelt habe, als du gesagt hast, wir machen 30 Minuten, weil ich kenne mich ja. Aber was das zweite Digitalpaket, das ist ja wieder sozusagen so ein typisches Beispiel von dysfunktionaler Bund-Länder-Beziehung. Die wollten das eigentlich Anfang Januar klären. Damals hieß die Bundesbildungsministerin noch Frau Stark-Watzinger, jetzt nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, was Cem Özdemir mir macht. Ich glaube, 2 Tage nach seiner Übernahme des BMBF hat er schon gesagt, dass der Digitalpakt wichtig ist, immerhin. Ich glaube, das Wichtigste ist die Frage, also es müssen 3 Fragen geklärt sein aus meiner Sicht, 3 wichtigste Fragen. Erstens, wie geht eigentlich eine Weiterfinanzierung der Geräte, die schon da sind? Was können wir machen? Weil Geräte gehen kaputt, das wissen wir alle. Und es ist wundervoll, dass wir, ich glaube, insgesamt 4,3 Milliarden Euro für den Digitalpakt 1 gekriegt haben. Aber irgendwann sind die iPads halt durch. Was machen wir damit? Zweitens, wie kann das administriert werden? Das ist eigentlich eine der größten Fragen. Weil momentan ist das so, dass in den meisten Schulen irgendein armer Mathelehrer, der vor 10 Jahren gesagt hat, ja, ich mache das mit dem Computerraum, derjenige ist, der nicht nur iPads administrieren muss, sondern der plötzlich 120 Switches irgendwo dranhängen muss, der ein gesamtes Rechenzentrum aufbauen muss. Weil wenn du, ne, wenn irgendwann 300 Schüler ein iPad haben, dann kannst du nicht eine Fritzbox irgendwo hinstellen. Und der dafür oftmals viel zu wenige Stunden kriegt. Warum? Naja, weil die RPs, die Regierungspräsidien, sagen, ja, wir wollen das mit der Digitalisierung schon, aber wir haben gerade zu wenig Mathe. Also wir ziehen den nochmal Stunden ab. Passiert so. Ist so. Also das heißt, die Frage der Administration muss geklärt werden. Und diejenigen, die jetzt sagen, naja, das kann ja der Schulträger übernehmen. Ja. Also ich kenne zum Beispiel eine Schule, die hatte 3 Monate gar kein WLAN mehr. Übrigens auch gar kein Internet. Das heißt, auch das Notenprogramm hat nicht funktioniert. Und die Stadt konnte sich nicht drum kümmern, weil die haben 4 Verantwortliche für 12 Schulen. Der eine war krank, der zweite kennt sich nur mit Druckern aus und der vierte war halt überfordert. Also die Frage, wie wird das eigentlich am Laufenden gehalten, ist absolut zentral. Und als letztes, und das ist ein bisschen im Bereich des Utopischen, das wird der Digitalpakt nicht schaffen können, aber ist auch die Frage der des bürokratischen Wegs zentral. Also es gab zum Beispiel ganz viele Beispiele davon, wie Schulen gesagt haben, unser Schulträger hat uns jetzt hier irgendwelche Laptops hingelegt, ohne mit uns zu sprechen. Und wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Und jetzt liegen die da. Oder iPads. Oder die haben gesagt, das sind ja Leute, die mir auch schreiben, die haben gesagt, jetzt haben wir hier 30 iPads liegen, aber wir haben überhaupt keinen, der sich damit auskennt, wie man das jetzt eigentlich machen soll. Und dann kannst du natürlich sagen, ja Leute, aber hier, wir haben noch 2024, krieg mal den Arsch hoch. Ja, verstehe ich, aber das ist auch noch alles Zeit, die ja nicht, es gibt ja keinen politischen Mechanismus, der sagt, wenn ihr was Neues draufkriegt, dann fällt an der anderen Seite was runter. Im Gegenteil, es wird immer nur gesagt, so jetzt macht ihr das bitte auch noch, jetzt macht ihr das bitte auch noch. Also, die Punkte, ein entschlackter bürokratischer Prozess für Technik und Personal, die Frage der Weiterfinanzierung schon vorhandener Infrastruktur und Geräte und ganz zentral die Frage nach dem geeigneten und qualifizierten Personal, die muss dieser Digitalpakt theoretisch beantworten. Viel Spaß dabei.
So, ihr Lieben, und hier müssen wir jetzt dringend einen Cut machen, denn diese Folge ist schon endlos. Ich gebe ja zu, ich könnte Bob auch noch ewig zuhören, aber wenn ihr euch da einfach weiter reinnerden wollt, dann lest doch einfach sein Buch »Warum noch lernen, wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss«. Ich bin total gespannt auf eure Zuschriften. Schreibt mir gerne eure Meinungen, eure Ansichten, vielleicht auch zum dreigliedrigen Schulsystem und lasst uns darüber noch ein bisschen diskutieren. Fakt ist jedenfalls, wir müssen das Thema diskutieren, damit sich etwas ändert und damit wir Bildung in Deutschland wieder mehr fördern, Schule als System ein bisschen mehr hinterfragen und wirklich den Needs anpassen, die unsere Wirtschaft, dieses Land in Zukunft tatsächlich auch braucht. Bis bald! Stay hungry.